Wunderschöne Landschaften, aber Party jetzt. Und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Endlich wieder Freitag und damit ist Podcast. Du lächelst schon.
Freitag klingt so schön.
Ja, Freitag. Und beim Podcast haben wir gerade darüber gesprochen. Ist es ja auch relativ egal, weil er wird ja auch dienstags gehört.
Ja, natürlich. Immer wann die Menschen da draußen Zeit haben.
So, und wer hat jetzt die Stimme schon erkannt von euch da draußen? Der schreibt es jetzt in die Kommentare rein.
Du, wahrscheinlich nicht so viele. So alle zwei mal die Hand eben.
Ja, doch, guck mal, da hinten bewegt sich schon einer. Ja, heute bei mir im Podcast Die Mallorca-Menschen ist die Miria Helms. Helms?
Helms, genau. Wie der Helm, nur mit S. Richtig?
Genau. Und einige von euch kennen sie natürlich aus der Lokal... Wie sage ich jetzt? Presse?
Nö. Ja, doch.
Ja, Lokalpresse. Radio. Radio ist ja auch so ein bisschen Lokalpresse, ne?
Ja, ganz genau.
Genau. Sie war mal oder bist noch beim Inselradio?
Nee, war ich.
Du warst.
Genau, schon ein paar Jahre her. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Michael, dass ich heute hier sein darf.
Ja. Danke, dass du überhaupt gekommen bist.
Ach, jetzt hören wir aber auf mit den Schmeicheleien hier. Das geht alles von unserer Podcast-Zeit.
Und du hast sogar die Milch mitgebracht.
Ja, ich habe sogar eine Milch. Bin ich nicht ein netter Gast hier? Ich
aber hammermäßig.
Mit Kaffeemilch, damit wir hier noch.
Das machen wir jetzt, glaube ich, in Zukunft als Grundvoraussetzung.
Schreib deinen Gästen einfach vorher so eine nette Einkaufsliste. Du, und wenn du schon mal, dann kannst du doch auch.
Mirja, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Woher kommst denn du aus Deutschland überhaupt?
Ich komme aus Bremen.
Ach, schön.
Ja, aus Bremen.
Ja, wahrscheinlich. Vom Vorname her hätte man sich's ja schon mal denken können, so ein bisschen.
Ne? Dass das was Nordisches ist, meinst du?
Ja.
Ja, gut, also Mirja ist wohl angeblich, das hat mir meine Mama immer erzählt, ein schwedischer Name.
Mhm.
Aber du hast schon recht, also im Norden von Deutschland ist der deutlich mehr verbreitet als jetzt in Bayern.
Das ja, also bei mir daheim im Süden Deutschlands, am Bodensee. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich den schon mal gehört hätte.
Nee, da heißen ja alle Franz.
Echt? Ist das so? Nein, heißen sie nicht Franz. Da heißen sie dooferweise alle Michael oder Markus oder solche Sachen.
Ja, ist Michael ein typisch bayerischer Name?
Nee, ich komme aus Baden-Württemberg. Sag nur einmal, ich bin Bayer.
Entschuldigung.
Das kannst ja genau jetzt gleich sagen, ich bin Schwab. Also, ja. Das ist auch gelogen.
Nehme ich alles zurück.
Ja.
Also ja, ich komme aus Bremen, genau.
Was hast du in Bremen gemacht?
In Bremen zuletzt, meinst du, bevor ich nach Mallorca gekommen bin, da habe ich studiert. Da habe ich an der Bremer Hochschule internationale Fachjournalistik studiert.
Also ein richtiger Profi, der jetzt hier beim Laien sitzt.
Naja, es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Naja, gelernt ist wie Fahrradfahren, man verlernt das ja nicht.
Naja, schon so ein bisschen, aber so ein Studiengang ist dann doch ja sehr theoretisch und gar nicht so praxisnah. Aber genau deswegen bin ich damals nach Mallorca gegangen. Ich war ja Anfang 20 und wollte unbedingt ins Radio. Das war so ein Traum damals. Ich wollte unbedingt Radiomoderatorin werden. Und ich wollte aber gleichzeitig unbedingt auch ein bisschen Auslandserfahrung sammeln. Und dann habe ich dieses Angebot gesehen oder diese Stellenausschreibung, dass das Inselradio Mallorca Praktikanten sucht.
Mhm.
Und dann bin ich hierher gekommen, eigentlich nur für ein halbes Jahr. Befristet für 6 Monate, genau, so ein nettes Praktikum wollte ich machen und dann irgendwann wieder, oder dann nach einem halben Jahr wieder zurück nach Deutschland, um dann irgendwie zu Ende zu studieren und dann einen Job zu finden. Und dann ist aus diesen 6 Monaten so quasi 13 Jahre geworden, wenn du so willst.
Doch schon so lange. So alt bist du doch noch gar nicht. Wenn du Anfang 20 und heute packen wir es aus hier.
Ja, ich bin dann noch ein Jahr länger geblieben auf Mallorca, weil ich dann gleich ein Volontariat gemacht habe. Das hat ganz gut gepasst. Bin dann aber nochmal zurück nach Bremen danach und auch nochmal nach Andalusien, weil ich das Studium zu Ende führen musste. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, wie so der Werdegang war vor Mallorca beziehungsweise der Wiki her. Und nachdem ich dann in Bremen meine Bachelorarbeit gemacht habe, bin ich dann nochmal wieder nach Mallorca gekommen, weil das Inselradio dann auch eine feste Stelle frei hatte. Und weil das so gut funktioniert hat vorher, hieß es so, hey Mirja, magst du nicht nochmal zurückkommen? Wir hätten hier jetzt Platz und ich wusste nicht so richtig, was ich nach dem Studium machen möchte und habe gedacht, ach, das ist doch eine ideale Gelegenheit. So viele Stellen waren jetzt in Deutschland auch nicht frei für Radioanfänger und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann bin ich erstmal ein paar Jahre geblieben beim Radio.
Wie schwer oder leicht ist es dann mittlerweile, so einen Job beim Radio zu kriegen?
Oh, du, keine Ahnung, ich bin ja nicht mehr beim Radio. Also tatsächlich bin ich ja jetzt seit, ich glaube, 2018 nicht mehr beim Inselradio.
Ach doch, schon so lange?
Ja, sind schon ein paar Jährchen. Deswegen kann ich die Frage wirklich nur schwer beantworten. Ich würde mal behaupten, dass gute Leute, gute Radiomenschen auch immer einen guten Radiojob kriegen. So wie das wahrscheinlich in fast jedem Berufsfeld ist. Ja.
Und was empfiehlst du da den Startern, also die jetzt heute so ein Studium machen wie du und beim Radio anfangen wollen, sollen die lieber bei einem großen Sender wie WDR, SWR oder so versuchen unterzukommen? Oder war das für dich so eine ideale Geschichte mit dem Inselradio, was ja eine übersichtliche Personaldecke hatte? Oder hat.
Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender anfängt, dann hat man da schon mal einen Fuß in der Tür. Und das ist natürlich gar nicht so schlecht, wenn man bei den Öffis, ne, wie wir sagen, arbeitet und drin ist, weil das ja irgendwann dann auch einfach eine Sicherheit bietet, die einem jetzt die private Radiolandschaft vielleicht nicht bietet. Auf der anderen Seite finde ich aber, ich habe ja in Deutschland auch Praktika gemacht bei deutschen privaten Radiosendern und da lernt man auch so richtig das Handwerk. Ne? Also da ist man ja oft nicht nur Moderator oder Moderatorin oder Redakteurin, Redakteur, sondern man ist auf einmal irgendwie alles. Man fängt da an und von ich mache die Kaffeemaschine bis hin zu ich kümmere mich um Interviewpartner und alles, was irgendwie dazugehört, da lernt man von der Pike auf. Mhm. Deswegen Radioanfänger, worauf habt ihr Lust? Und genau danach entscheidet ihr euch einfach für das Medium, was ihr dann, wo ihr euch bewerbt.
Ja. Und ein Zuhörer hatte da gerade.
Ja. Wie heißt er nochmal?
Jump.
Der Jump. Der Jump ist echt ein ganz süßer Hund. Ich hätte ihm gerne Leckerli mitgebracht.
Ist heute ein bisschen aufdringlich.
Ja, der ist ein bisschen nervös auch, glaube ich.
Ja. Ja, irgendwas hat er gerade. Aber macht nichts. Wir lassen uns davon nicht stören. Ist ja das Schöne an einem Podcast ist, es ist ein Podcast, keine Radiosendung.
Wir haben Zeit und wir dürfen auch andere Geräusche lassen wir auch zu, die stören nicht.
Zum Beispiel die Klimaanlage, die brummt ein bisschen, aber man hört es kaum.
Aber, das ist ein großer Unterschied zum Radio, da hast du recht. Und natürlich die Zeit vor allem, weil so ein Radio-Break, der ist nach 90 Sekunden spätestens vorbei. Wir haben hier jetzt schön Zeit.
Ja, wir können jetzt quasi auf der Speicherkarte haben wir, glaube ich, so 5 Stunden Platz oder so.
Ich hoffe, ihr da draußen habt es euch gemütlich gemacht. Das kann ein bisschen dauern.
Naja, guck mal, die haben sich jetzt schon die heiße Schokolade geholt mit Sahne obendrauf. Naja, lecker. Das ist ganz kurz vor Heiligabend nehmen wir übrigens den Podcast auf. Noch 3 Tage, ne?
Ja, vor Weihnachten
oder 4. Podcast. Genau. Der Podcast selber kommt kurz vor Silvester. Mhm. Wie war dein Jahr denn bisher auf Mallorca? Du hast ja vorher angesprochen, man kann ja auch schon ruhig mal ein bisschen so zurückgucken.
Ja, du hast recht, das Jahr ist fast vorbei und irgendwie war das für mich ein sehr turbulentes, aufregendes, abenteuerliches Jahr. Ich habe ja erzählt, ich bin jetzt seit 2018 nicht mehr beim Inselradio und seitdem selbstständig, also vor allem in Sachen Content-Marketing und ich baue Websites und mache in dieser Schiene sehr viel, aber ich habe auch gleichzeitig mit meiner guten Freundin und Kollegin, der Tanja Sauerwein, ein Business gegründet, ein Unternehmen, eine Agentur für deutschsprachige Bestattungen auf Mallorca. Das machen wir jetzt knapp 2 Jahre, 2,5 Jahre und das erste Jahr ist ja bei fast allen Sachen, die man startet, allen Projekten erstmal so ein
Ich lerne.
Sehr wackelig und man testet sich noch aus, wobei austesten jetzt auch nicht das richtige Wort ist, es war ja so ein, wir müssen erstmal gucken, wie das funktioniert, ja. Und dieses Jahr war dann das erste echte, richtige Jahr und das war viel. Wir haben viele Familien begleitet, wir haben viele Fälle gehabt, sage ich mal. Und das jetzt auch so in der Rückschau war ein sehr emotionales Jahr.
Gerade wenn man in so einem Business ist, ist es ja eigentlich immer emotional.
Immer, genau. Aber gerade jetzt, wenn es dann auch ein Jahr ist, wo wirklich viel passiert ist und wir auch so richtig in der Operativen gearbeitet haben, da merkt man dann schon, das war sehr emotional. Aber eben sehr emotional im Sinne von natürlich melancholisch, aber auch Dankbarkeit spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle zum Beispiel.
Wie schafft man so diese Brücke zwischen jetzt Moderator, also so eine Geschichte, wo man das Mikrofon einschaltet und man muss dann einfach fröhlich sein und hallo und muss die Depri-Stimmung, weil am Morgen ist schon der Kuchen verbrannt, das muss man alles auf die Seite schieben. Und jetzt macht man auf einmal sowas wie Bestattung, wo ja eher so andächtig ist, so ein bisschen von der Stimmung gedämpfter, so ein bisschen ja reflektierter. Das ist ja was völlig anderes, glaube ich.
Ja, ist ein super Kontrast. Das ist ein super Kontrast, hast du total recht. Und das war auch in den 20ern, war Radio auch genau das, was ich gebraucht habe und was ich wollte. Genau dieses bunte, laute, schrillige. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich so ein bisschen da rausgewachsen. Also die Gemeinsamkeit besteht zum Beispiel, dass man ja in der Medienwelt, gerade auch als Radiomoderatorin, aber eben auch in der Bestattungswelt, eine besondere Portion Empathie braucht, glaube ich, in der Persönlichkeit und gut mit Menschen umgehen können muss und sich eben auch auf bestimmte Stimmungen einstellen kann, anpassungsfähig zu sein. Ich glaube, das sind so die Parallelen, die beide Berufe, sage ich mal, gemeinsam haben. Das im Radio ist nochmal ein großer Unterschied, weil man ja oft auch nicht mit jemandem spricht, sondern alleine in ein Mikrofon rein. Mhm. Also, man hat ja niemanden um sich herum. Da kann man, ja, weiß ich gar nicht, da kann man noch anders, ich sag mal, Schauspielern vielleicht auch. Radio ist ja nichts anderes als eine Bühne irgendwo. Ja. Und man, auch wenn man irgendwie mies drauf ist, ist man trotzdem gut gelaunt am Morgen. Es geht nicht anders. In der Bestattungsbranche, sage ich mal, ist es kein Geschauspieler, um Gottes Willen, aber es ist ja trotzdem ein sich auf die Situation einstellen und in dem Moment auch ja dieses Einfühlungsvermögen zu zeigen und die Stimmung auch zu transportieren. Versteht also, man, was ich damit sagen will?
Ja, ja, ich glaube schon.
Ja.
Also schon ein unheimlicher Kontrast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Überhaupt?
Ui. Die Idee hatte ich schon richtig früh. Also das war ja damals, 2009 ist meine Mama verstorben und wir hatten damals eine unglaublich tolle Frau an unserer Seite, die eben auch keine Bestatterin war im klassischen Sinne, sondern eher eine Frau, die uns an die Hand genommen hat und alles organisiert hat. Die hat uns aber wirklich alles abgenommen. Die hat auch eine wundervolle Trauerrede gehalten und sich um wunderschönen Blumenschmuck gekümmert. Und ich war so dankbar in dem Moment, dass wir so jemanden gefunden haben und war so beeindruckt davon, dass ich das mein Leben lang mitgenommen habe und mir immer vorstellen konnte, sowas auch mal zu machen. Aber wie erwähnt, dann war diese bunte Radiowelt, meine 20er, da war das irgendwie ganz weit weg. Da konnte ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Es war überhaupt gar nicht in meinem Kopf. Und dann kam Corona, die Pandemie und gerade ich als Selbstständige auf Mallorca während der Ausgangssperre und diesem ganzen, dieser ja doch schlimmen Zeit irgendwo, ging es wahrscheinlich vielen Selbstständigen im Marketing so, dass auf einmal kaum noch ein Auftrag da war. Weil was machen Unternehmen als erstes, wenn sie irgendwie keine Kohle mehr haben? Sie streichen das Budget fürs Marketing. Also stand ich da und wusste jetzt irgendwie nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Und dann kam diese Idee nochmal auf und ich habe mich viel mit Freunden unterhalten, weil ja auch gerade diese Pandemiezeit auch eine sehr melancholische Zeit war, ne? Und man sich viel auch mit dem Thema Tod irgendwie auseinandergesetzt hat. Nicht mal so, weil jetzt in meinem Umfeld jemand verstorben ist in der Zeit, aber es war irgendwie so omnipräsent, dieses Thema auch. Und dann habe ich von einer Freundin auf Mallorca, die Glynis, die macht, die ist so eine sogenannte Celebrator, die macht eben Hochzeiten, aber auch Bestattung. Und mit der habe ich mich in der Zeit öfter unterhalten und die hat zum Beispiel auch, ich glaube, europaweit die erste echte digitale Bestattung gemacht. Okay. Von Mallorca aus, so ein Livestream, damit die Verwandten in England, glaube ich, war das eben, auch teilhaben konnten an der Bestattung. Weil wir ja damals auch nur mit irgendwie 7 Leuten oder was an so einer Zeremonie teilhaben durften. Und so kam dieses Thema immer mehr auf und ich habe mich mit vielen Freunden unterhalten und alle haben gesagt, ja, dann mach das jetzt, wenn du das willst, jetzt ist der Zeitpunkt, du musst ja auch nichts investieren, bau eine Website und das war's. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin Tanja darüber unterhalten und sie hat gesagt, ich bin sofort dabei, mehr. Ich mache auf jeden Fall mit. Und das war so ein Schubs, weil alleine war ich nicht mutig genug dafür. Mhm. Aber sobald man jemanden, als ich dann Tanja an meiner Seite hatte, wusste ich, okay, wir machen das jetzt. Dann habe ich angefangen, die Website zu bauen und es war tatsächlich so, die Website war fertig und dann war der erste Anruf. Es war, weil wir ganz gute Suchmaschinenoptimierungsarbeit geleistet haben, sage ich mal. Bei Google sind wir ganz oben auf Platz 1, wenn man Mallorca-Bestattung eingibt. Gut, weil wir auch Mallorca-Bestattung heißen. Ja, das ist ja irgendwie. Und weil wir eben auch nicht so viel Konkurrenz auf Mallorca haben, landen Menschen, die das googeln, sofort bei uns und rufen uns oft gerade im Notfall dann direkt einfach mal an. Mhm. Weil, und das ist ja der Punkt. Man ist in Deutschland und bekommt den Anruf, vielleicht sogar noch von der spanischen Polizei oder einem spanisch sprechenden Mitarbeiter eines Krankenhauses, der dann versucht, auf Englisch jemandem mitzuteilen, ihr Bruder, ihre Mama oder ne, jemand anders aus dem meistens nahen Familienkreis ist gerade bei uns hier auf Mallorca verstorben. So, kümmern Sie sich jetzt mal. Mhm. Und dann sitzen die Familienangehörigen in Deutschland.
Wissen gar nicht, was sie machen sollen.
Wissen überhaupt, oft kommt es ja auch noch sehr spontan. Wir hatten sehr Todesfälle auf der Insel, die wirklich sehr plötzlich waren. Ein junger Mann, Anfang 40 zum Beispiel, wo die Mama überhaupt gar nicht weiß, was sie jetzt macht. Die wusste nicht mal, wo sich ihr Sohn befindet. Mhm. So, und die rufen dann bei uns an, wenn sie unsere Nummer bei Google finden. Und so ging das dann auch damals schon los. Das war der erste Anruf. Wir haben uns gegoogelt und gefunden und angerufen. Und dann, ja. Und dann
wie erlebst du gerade jetzt auch mit dem Business die spanische Bürokratie? Wie läuft das?
Mal so, mal so. In vielerlei Hinsicht kommt man uns sehr entgegen und ist sehr, sehr nett zu uns und hilft uns viel weiter. Ich glaube, weil auch Spanien, insbesondere eben in dem Fall Mallorca, diese Arbeit auch zu schätzen weiß, weil wir ja doch schon gerade dem spanischen Apparat da sehr unter die Arme greifen, dem Krankenhaus, der Polizei oder auch den spanischen Bestattungsinstituten. Da ist man dann doch schon sehr gewillt, uns zu helfen. Aber wir haben auch so ein paar, ja, Baustellen, da will man uns irgendwie nicht so richtig weiterhelfen oder wollte nicht oder da sitzen wir irgendwie immer noch dran und versuchen, die richtigen Ansprechpartner zu finden und sind irgendwie dabei, das siebte Formular auszufüllen, ja, und irgendwie an Anhang 7a, 3b.
21a, am 15. Stock.
Genau, hinzubringen und auch per Einschreiben. Ja, also genau, es ist beides. Wir haben beides erlebt und ja, erleben aktuell auch beides.
Immer noch. Na. Was mich jetzt auch nochmal zum Thema, muss ich wieder ein bisschen zurückspringen. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Spanisch so gut wie perfekt ist, weil du ja dich wahrscheinlich mit den Behörden und so auseinandersetzt.
Ja, perfekt. Also auch mein Deutsch ist lange nicht perfekt. Und deswegen ja, perfekt ist immer gut. Ein sehr hoher Maßstab. Aber klar, verhandlungssicher.
Okay. Ja. Ist ja schon mal besser, gut, als ein klar, Bier bestellen zu können.
Das muss
schon
passen, nur, ne? Sonst wäre das auch kein,
wie kam das, du bist ja nach Spanien gekommen, hattest wahrscheinlich keine Ahnung von Spanisch, oder?
Damals, Anfang 21, mit einem Studium. Ich hatte Spanisch in der Schule, so, aber auch nur 3 Jahre. Und dann habe ich mich fürs Inselradio beworben und da hieß es damals auch schon, dass Voraussetzung ist, Spanisch zu sprechen, aber also jetzt auch nicht perfekt, aber zumindest so, ich weiß gar nicht, Anfängerspanisch war Voraussetzung, wenn nicht sogar fortgeschritten. Und dann habe ich mich beworben und dann noch reingeschrieben in die Bewerbung. Ich habe mich, ich glaube, 7 Monate vorher beworben und noch, genau, ich habe noch reingeschrieben, aber also mein Spanisch ist okay, aber ich werde noch einen semesterbegleitenden Spanisch-Intensivkurs machen und auch noch einen Intensivkurs in den Semesterferien. Irgendwie das habe ich noch versprochen. Und dann sind beide Kurse ausgefallen, wegen zu geringer Teilnehmerzahl. Da dachte ich, ach komm, das wird schon, ja, so, Spanisch in der Schule, das wird schon passen. Gut, bin ich hierher. Ja, und ich vergesse, und dann saß ich in der Redaktion, das war mein erster, zweiter Tag, und dann sagt die Redaktionsleiterin zu mir, ja, Mirja, dann ruf doch bitte da mal eben an und frag mal eben nach, ob der Laternenumzug dann auch stattfindet heute Abend. Ich hab kein Wort verstanden, was der am Telefon gesagt hat. Ich war so, tja, ich bin so ins offene Messer gelaufen. Und dann, damals gab es ja auch noch nicht so coole Übersetzungstools und so.
Ja, ja, war ja, also, geht ja heute alles, ne?
Haben wir gerade so gefühlt mit Google angefangen. So. Oh Gott, und dann bin ich aufgeflogen. Da wusste jeder, die kann überhaupt gar
nichts. Die kann nichts. Schick mal wieder
auch,
heim.
Ja, habe ich auch erst gemerkt, wie groß der Unterschied ist zwischen Schulspanisch und Spanisch-Spanisch.
Und dann auch noch Mallorquin-Spanisch.
Ja, okay, das ist aber dann auch nochmal. Ja, und dann ging das Learning by Doing. Ich habe dann richtig Gas gegeben. Also mir war das auch richtig wichtig, dass ich dann Spanisch lerne.
Und du warst ja auch noch in einem Alter, wo das relativ einfach geht.
Ja, definitiv. Na? Vor allem, weil man ja so 21, 22, 23, da ist man ja auch noch gerne, also wahrscheinlich auch mit 30 noch, das ist eigentlich totaler Schwachsinn, das aufs Alter zu reduzieren. Aber ich, in meinem Fall, habe damals Anfang 20, bin ich auch noch in jede Party gelaufen. Ich war mir egal, wenn ich niemanden kenne. Und dann war da so ein Sprachstammtisch in Palma zum Beispiel. Da bin ich auch einfach hingelaufen und gesagt, hi, ich bin mir hier, darf ich mitmachen? Und ich habe wirklich diverse Spanischkurse besucht, auch alles, was irgendwie, es gibt ja auch wie sagt man denn? Ja, so Tandems habe ich gemacht und auch so Events von Sprachschulen, wo man nicht unbedingt Mitglied sein musste, wo es dann einfach nur so eine Party war, wo sich Locals und international unterhalten können. Und da habe ich alles mitgenommen. Und das hat viel geholfen, da habe ich viel gelernt. Außerdem habe ich dann natürlich Leute kennengelernt, die dann wiederum mit mir gelernt haben. Und dann bin ich aber auch nochmal, ich musste dann ja nochmal nach dem Praktikum ein halbes Jahr nach Andalusien, nach Malaga, um da zu Ende zu studieren. Mhm. Und das war dann, das war Endgegner. Da habe ich in der spanischen, also WG gewohnt, musste Spanisch studieren, da war auch nichts mehr Deutsch drumherum und das ging dann. Da war ich innerhalb von einem halben Jahr, ging das dann richtig gut.
Da wissen wir auch wieder, wie schön wir das auf Mallorca haben. Es gibt ja eigentlich Deutsch an jeder Ecke.
Du musst kein Spanisch können, um hier glücklich zu leben.
Und das, also, und das nutzen ja sogar auch ganz viele aus, ne?
Ja, es gibt ja sogar einen deutschen Bestattungsservice. Also, es gibt alles hier auch
es auf gibt Deutsch. Alles. Es gibt von der ja. Werbeagentur über einen Autohändler, es gibt alles.
Podcast
gibt es auf Deutsch. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich den Spanisch untertitel und dann dachte ich, okay, das funktioniert jetzt nicht so richtig ohne Video.
Das stimmt.
Ich hätte ja wirklich aus dem Bekanntenkreis einen älteren spanischen Herrn, der Geschichtsprofessor in Madrid und in Barcelona ist oder war und hier halt unheimlich viel über die Geschichte Mallorcas erzählen könnte. Ich traue mich aber nicht ran.
Weil? Warum?
Ja, ich... erstens mal ist der arbeitstechnische Aufwand relativ hoch. Du musst es ja übersetzen.
Du würdest also es kann, auf Spanisch führen, ne?
Ich würde es versuchen, auf Spanisch zu führen. Mhm. Aber wie transportiere ich dann das wieder auf Deutsch? Also ich muss es ja Deutsch übersetzen.
Oh, ja? Ich bin ja absoluter, ich würde nicht sagen Fan, aber sehr neugierig, was künstliche Intelligenz angeht und arbeite sehr viel damit. Du auch?
Probiere ich auch.
Da gibt's.
Zum Beispiel das. Du möchtest keine Folge mehr von den Mallorca-Menschen verpassen.
Hört man, ja.
Gehe mit deinem Smartphone.
Und
Gehe mit deinem Smartphone in den jeweiligen App Store.
Ich bin wieder und suche nach Podcasts. Zum einen weiß ich ein paar Leute,
lade dort entweder die Apple App Podcast oder die Google App Podcast herunter.
Wenn du in so einem
öffne die App und suche nach die Mallorca-Menschen. Dort kannst du neue Folgen automatisch laden.
Genau,
und du bekommst das eine Benachrichtigung, sobald hier, eine neue Folge online geht.
Instagram-Werbung
weitere will, Infos gibt es unter mallorca-menschen.com.
Podcast interessante Stellen raus, gib dir den Timecode an oder sowas. Und dann mangelt es meistens noch an der Zeit der Umsetzung.
Ja, ja, okay, das ist so ein Punkt. Aber wenn, das wäre jetzt eine Überlegung, dass du, und das macht ja, das ist ja wie sagt man denn, im Radio gibt es ja auch spanische Interviewpartner, die dann overvoiced werden,
genau.
Wo die deutsche Stimme drüber gelegt wird. Und dann hört man ja aber im Hintergrund noch leise das spanische Original.
Richtig, genau.
Das kannst du ja eigentlich auch so machen. Das ist mit KI, gibt ja auch so Programme, da kannst du ja einfach das Transkript reinhauen und dann kommt Sprache schon wieder raus. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Ja. Und dann kannst du es mit einem guten Programm drauflegen. Ich würde dir helfen, Michael. Wenn du willst, dann hol mich mit ins Boot. Ich helfe dir da gerne bei.
Na, vielleicht lasse ich dich sogar das Interview führen.
Ja, los. Machen wir. Du hast mich
dann,
hier
dann sprech, dann spreche ich den älteren mallorquinischen Herrn. Ich sehe ihn an Heiligabend, essen wir zusammen. Da frage ich ihn.
Machen
mal.
Wir das nächste Jahr. Das
wäre doch eine tolle Idee. Eine Bereicherung für den Podcast, weil ich habe ja überhaupt nichts über die Geschichte Mallorcas und das interessiert mich ja schon immer sehr. Also ich hatte irgendwann mal den Plan, dass ich eine Reportage drehe über den Randa. Mit der Geschichte, was hier war, weil es war ja, eigentlich sind wir hier in Llucmajor, in einer unheimlich interessanten Gegend. Hier hat eine legendäre Schlacht mit dem mallorquinischen König stattgefunden und ich kriege das jetzt auch nicht so alles zusammen, aber es ist schon sehr geschichtsträchtig und auch damals, war also 17., 18. Jahrhundert, war es ja schon sehr deutsch. Mitunter.
Ja?
Ja.
Okay, guck mal, das weiß ich nicht.
Also ein bisschen. Deutsche Könige.
Ich kenne noch so ein bisschen die Geschichten der Mauren.
Ja, auch das.
Und ne? Genau, solche, aber so im Detail würde mich das schon sehr interessieren. Ich würde einen Podcast, der mir Mallorca-Geschichte erzählt, hören. Michael, da hättest du mich.
Also, jetzt habe ich dich.
Ich stell dir auch noch mal jemanden vor, der sogar auch ein Buch geschrieben hat über die mallorquinische Geschichte. Das ist sogar ein
der Herr Thora?
Nee. Deutsch, ich glaube Deutsch-Grieche.
Okay.
Mhm. Mehr dazu demnächst.
So. Hier. Ja, es hängt auf Mallorca, da kommen wir wieder ein bisschen zum Thema Marketing. Es ist ganz, ganz viel Marketinggeschichte. Aber es ist auch ein bisschen negativ behaftet. Wenn ich mir heute in eine Facebook-Gruppe reingehe und ich sehe nur noch Werbung, dann fichtet mich das mittlerweile so ein bisschen an. Mhm. Na? Auf der anderen Seite ist natürlich so der Austausch in diesen Gruppen eigentlich ganz nett, wo sagen, also gestern, es gibt hier so eine, in Juckmajor gibt es einen deutschen Stammtisch.
Ah ja.
Naja, wo drei Deutsche sind, da wird ein Club draus gemacht.
Das stimmt. Ist ja
so gewesen. Es gibt hier einen wöchentlichen, was ich sowieso nicht verstehe, einen wöchentlichen Stammtisch jeden Donnerstag. Und jetzt ging es einfach gestern darum, ein Fitnesscenter zu finden in Juckmajor.
Okay.
Und da gibt es dann in der WhatsApp-Gruppe, da hat man sich dann da halt fleißig ausgetauscht, jetzt, wo gibt es dann jetzt hier in Juckmajor ein Fitnesscenter? Und dann merkte ich schon so, okay, da wird jetzt ganz versucht, wo spricht man Deutsch?
Oh ja, das ist schade. Na? Das ist wirklich schade. In Juckmajor bin ich hier ja zum Beispiel beim CrossFit.
Ja, ich glaube, das kam auch als Thema auf, genau.
Ja, das war, also das.
Wohnst du denn hier in Juckmajor?
Nö.
Nö.
Ich wohne in der Nähe, also von der Playa de Palma, so Campus hier, so in der Ecke. Aber meine Freundin, die macht bei, also die wohnt in Juckmajor und ist hier beim CrossFit. Und die hat mich mal gefragt, ob ich nicht mal mitkommen möchte, weil wir schon immer zusammen Sport gemacht haben. Und das habe ich jetzt mit ihr ausprobiert und bin jetzt dabei geblieben. Und das sind wirklich eigentlich nur Mallorquiner. Also die sprechen auch nur Mallorquin. Außer wenn dann Chisco, der Trainer, wieder bemerkt, dass da auch irgendwie eine Deutsche rumhängt, dann switcht er wieder zurück ins Castellano. Also das kann ich auch empfehlen. Wenn man jetzt mal ein bisschen raus aus seiner deutschen Bubble will, dann ist so, ja, so
das
kleinere Vereine.
Da sind wir bei einem argentinischen Hundetrainer.
Sowas. Super.
Ja. Sind aber auch ganz viel Deutsche. Und witzigerweise.
Es sind auch einfach viele Deutsche auf Mallorca, machen wir uns
nicht vor. Dann,
wir
natürlich.
Sitzen ja auch hier. Es ist ja, also wir sind ja Teil dessen.
Eine Anekdote habe ich doch. Wir haben eben bei dem Tiertraining, da haben wir zwei deutsche Schäferhunde oder drei. Ne?
Sogar die Schäferhunde sind
ja
deutsch.
Jetzt pass mal auf, das wäre ja noch besser. Und ich bin der einzigste Deutsche mit einem deutschen Schäferhund. Das andere sind Spanier. Und ein junger Spanier, der spricht aber mit dem Hund Deutsch.
Ach, wie süß.
Ja, also die Kommandos sind alle deutsch, weil es ist ja ein deutscher Schäferhund.
Das ist ja lustig. Wow. Okay, das ist ja total süß.
Und du bist heute sehr aufdringlich, Hündchen. Du bist, bin ich gar nicht so gewohnt. Ja, kommen wir so langsam zum Abschluss. Hast du denn noch was Schönes zum Erzählen?
Ich bin es gar nicht gewohnt, in dieser Position zu sitzen.
Na, weil klar.
Ich bin hier auf der anderen Seite und bin diejenige, die Fragen stellt. Ich nutze die Gelegenheit vielleicht noch mal ganz kurz, um ein Thema anzusprechen, weil das ist immer ganz hilfreich, wenn man dafür noch mal eine Bühne hat. Wir Bonamic Mallorca Bestattung, ich möchte da jetzt gar nicht Werbung für machen, weil das bringt ja auch nichts. Ne? Wir sind ja jetzt kein Produkt, was man im Alltag braucht, Gott sei Dank. Was ich aber den Menschen ein wenig ans Herz legen möchte, das habe ich auch erst in der Arbeit der letzten Jahre so richtig gemerkt, wie wichtig das ist, ist sich. Und jetzt kommen wir wieder so ein starker Bruch nochmal in so ein wirklich schwieriges Thema. Also Achtung. Aber es geht darum, dass sich jeder von uns vielleicht mal Gedanken darüber machen sollte, was wäre denn wenn? Dabei will ich gar nicht, dass man sich jetzt großen Vorsorgeplan macht. Das ist vielleicht schon irgendwie so nächstes Level. Aber dass man sich zumindest, und da ist vielleicht auch die Weihnachtszeit oder der Jahresabschluss gar nicht so ein schlechtes Timing für, dass man sich mal mit seinen wichtigsten Familienmitgliedern zusammen an einen Tisch setzt und einfach mal ehrlich darüber spricht, Leute, was machen wir eigentlich, wenn? Wenn das Schlimme passiert? Seid ihr vorbereitet? Wisst ihr, was dann zu tun ist? Wisst ihr, was ich mir wünsche? Wisst ihr, wo die Unterlagen sind, die wichtig sind? Dass man das einmal mit seinen Leuten irgendwie final abklärt. Und vielleicht, das ist irgendwie noch so der beste Tipp, den man an der Stelle vielleicht geben kann, ist, sich so einen hübschen roten Ordner zu machen. Den kann man ja auch mit einem Schloss absperren, wenn man will, oder in einen Schrank tun und verschließen, solange irgendjemand den Schlüssel hat, wo alles Wichtige drinsteht. Pack da ruhig mal irgendwie rein, bei welcher Bank ihr welche Kontos habt, da muss ja nicht unbedingt das Passwort stehen, aber zumindest ein Hinweis, wo das Passwort ist. Einfach damit, wenn mal wirklich was ist, die Angehörigen da nicht irgendwie völlig hilflos in der Luft stehen, weil das passiert zu oft.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mallorca-Problem. Also Das, ja, auch in Deutschland, aber in Deutschland hast du halt noch die Sprache nicht unbedingt als Hinderungsgrund von dem Ganzen. Hier ist es ja, kommt ja noch die Vereinsamung so ein bisschen dazu, wenn du in ein gewisses Alter kommst. Und also ich gehe jetzt mal so aus, so ab 80 plus, jetzt fangen so langsam an, auch die Freunde mitzusterben. Ist ja böse, aber es ist halt leider so. Und du merkst dann irgendwann, bist du dann der Letzte aus deinem Bekanntenkreis und du hast dich im Prinzip nie darum gekümmert, neue Leute kennenzulernen, weil du hattest ja deine Bekannten und so. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem.
Unbedingt.
Und dann sitzt du auf einer Finca, bist womöglich noch auf ein Auto angewiesen und kannst mit dem Auto schon gar nicht mehr so richtig fahren. Das sind alles so Probleme und das muss halt frühzeitig erkannt werden und da muss man sich selber einen Ruck geben, sagen, okay, wenn ich jetzt schon in so ein Alter komme oder in dieses Alter reingehe, muss ich mich wirklich ein bisschen absichern.
Unbedingt. Und da sprichst du auch noch mal ein ganz wichtiges Thema an. Tut mir leid, wenn es jetzt doch ein bisschen überzieht.
Macht ja nichts.
Aber das ist das Altwerden auf Mallorca und diese Vereinsamung, die ist in vielen Fällen sehr dramatisch. Und deswegen existiert ja auf Mallorca auch eine Stiftung. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Das ist die Herztat-Stiftung.
Doch, das habe ich schon mal gehört.
Genau, das ist auch von der evangelischen deutschsprachigen Gemeinde auf Mallorca supported, möchte ich sagen. Ich bin da auch Mitglied und habe bis vor einem Dreivierteljahr auch noch einen alten Mann mit begleitet hier auf Mallorca. Es ist eine wirklich wunderschöne Geschichte, wenn man die Kapazitäten dafür hat. Und die habe ich jetzt zum Beispiel leider nicht mehr, aber gerade als Thilo, mein Sohn, noch ganz, ganz klein war und wir sowieso irgendwie auch noch nicht auf dem Spielplatz konnten, weil der einfach noch zu klein war für den Spielplatz auch und wir sowieso irgendwie unterwegs waren, da bin ich mit Thilo einmal in der Woche zum Ralf gefahren ins Altersheim in Puerto Portals und da haben wir den abgeholt. Mal jeden Mittwochvormittag meistens sind wir mit dem raus, einfach irgendwo hin. Dann hat er mal einen Kaffee getrunken, meistens einen Gin Tonic, ist ja auch egal. Sei ihm gegönnt. Wir haben uns in die Sonne gesetzt, irgendwo in eine Beachbar. Und ich habe gemerkt, wie gut ihm das tut. Wie schön das ist, dass da wieder ein bisschen was passiert. Im besten Fall kommt es gar nicht so weit, wie du schon sagst. Im besten Fall merkt man das vorher, dass man jetzt irgendwie total einsam ist und vielleicht braucht man diese Finca jetzt auch nicht mehr, sondern zieht lieber irgendwie in die Stadt, in eine Wohnung. Da hat man dann Kontakt zu seinen Nachbarn vielleicht. Das ist so ein erster Schritt, den ich jedem empfehlen würde, der allein auf Mallorca alt wird. Und der nächste Schritt ist, wenn es dann schon soweit ist, dann meldet euch da mal. Ne? Also wer jetzt wirklich schon irgendwie alt und alleine ist oder jemanden kennt, der sich in dieser Situation befindet, mal ruhig bei der Herztat-Stiftung melden. Und alle, die zuhören und ein bisschen Zeit übrig haben, weil mehr braucht man dafür nicht, die können sich da auch mal melden und vielleicht auch einen Senior auf Mallorca betreuen. Weil das ist etwas, das ist schön für denjenigen, der betreut wird, aber es gibt einem selber natürlich auch was. Deswegen das nochmal so als Appell vielleicht. Das war damals tatsächlich auch so eine, das hat auch mit, ist auch mit eingeflossen in die Idee, Mallorca-Bestattungen zu gründen, weil wir eben gemerkt haben, dass da ein Bedarf ist. Genau auch an was das angeht. Ne? Menschen, die eben sehr alleine sind, sehr einsam sind. Und dann irgendwie auch jemanden suchen, um das vorzubereiten zum Beispiel. Dafür sind wir ja, also wir sind auch gerne Ansprechpartner, wenn jemand Fragen dazu hat. Wie geht denn Bestatten auf Mallorca eigentlich? Kann ich das auch machen? Was brauche ich dafür? Da hatten wir dann auf einmal viele Anfragen. Und eben das vielleicht dann auch sogar zu Papier zu bringen und zu sagen, okay, ich mache jetzt meine Art Testament. Und das ist eben auch Testament, Patientenverfügung, Generalvollmacht, das ist in Spanien alles ganz anders als in Deutschland. Wer jetzt sagt, ich habe mich ja in Deutschland schon abgesichert, ich habe das ja alles schon und kommt damit nach Mallorca, nach Spanien.
Ist halt nicht Deutschland hier.
Es ist halt nicht Deutschland hier und es ist, man sagt auf EU-Ebene mindestens, wenn man jetzt eine deutsche Patientenverfügung hat, dann müsste die in einem spanischen Krankenhaus auch funktionieren. Also die Ärzte müssen das anerkennen. Jetzt ist es aber im Einzelfall so, dass dann da ein Arzt ist, und er muss im Notfall eine Entscheidung treffen. Und dann hat er da so ein deutsches Papier.
Und versteht's nicht.
Er versteht's nicht. Er weiß nicht, wie anerkannt ist das jetzt. Weil hier in Spanien wird das richtig in ein Register eingetragen. Das ist dann wie mit so einem Siegel und Stempel und ganz. Und da in dieses Register können dann alle reinschauen, alle Ärzte und sehen, okay, das ist echt. Weil so ein spanischer Arzt in einem Krankenhaus, der weiß jetzt nicht unbedingt, ist das hier jetzt echt und was heißt das? Und im schlimmsten Fall sagt er ja, nee, lass ich die Finger von. So, und dann hat man die Patientenverfügung umsonst gemacht. Deswegen, das kann man auch alles in Spanien machen, dauert nicht lange, ein paar Stunden und dann ist man damit durch und man hat sich zumindest abgesichert.
Genau, und ich möchte auch noch was dranhängen, was wir jetzt auch herausgefunden haben, das schon vor 2-3 Jahren. Aber zum Beispiel, wenn ihr auch älter seid und auf einer Finca lebt oder eigentlich überhaupt, wenn ihr irgendwo auf einer Finca lebt, wo jetzt nicht unbedingt so die super tolle Postanschrift hat, könnt ihr euch beim ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, beim eBay Salut melden und euren genauen Standort, wo ihr wohnt, schon mal hinterlegen, dass wenn im Falle eines Falles mal Notruf aufläuft, den euch betrifft, damit die wissen, wo ihr seid überhaupt, wo ihr wohnt.
Genau, da gibt es ein PDF. Ich habe das sogar. Mhm. Also ich, wenn sich jemand bei Michael meldet, um das haben zu wollen, dann können wir euch das gerne weiterleiten. Ich habe das sogar irgendwo noch. Das ist ein Dokument, so ein PDF, was man ausfüllt und das wird dann da auch in der Zentralstelle quasi hinterlegt. Wichtiger Punkt.
Ja. Genau, und die jungen Leute, Leute wie du und ich und noch jünger, die können auch wie sagt das, digitale Erbe? Nee.
Digitaler Nachlass.
Digitaler Nachlass. Eigentlich in jedem iPhone ist es mit eingebaut. Mhm. Ne? Also da könnt ihr auch schon ganz viel machen, weil wir kriegen es ja auch leider immer mal wieder mit, dass am Ballermann doch mal gern mal auch mal ein 18-Jähriger verstirbt oder sowas. Ja. Leider Gottes. Also es trifft ja nicht nur die Älteren.
Nee, und so ein Unglück, Leute, ruft vorher auch nicht an. Also nein. Das ist meistens kommt es plötzlich. Es
kündigt sich
und
nicht an.
Im besten Fall hat man sich so ein bisschen vorbereitet vorher und zumindest wissen irgendwie die nahestehenden Verwandten, was jetzt zu tun ist oder wo zumindest die Unterlagen zu finden sind, die einem sagen, was zu tun ist.
Ich werde so viel, wie ich finde, mal verlinken auf unterhalb des Podcasts für denjenigen, den es interessiert.
Hast du denn deine Vorsorge gemacht?
Ja.
Hast du schon?
Ja.
Sehr gut, vorbildlich.
Mitunter.
Sehr gut.
Okay. Es gibt da nicht viel zum Vor. Ich habe gesagt, rugelt mich einfach den Randa runter und gut ist. Irgendwo liegen lassen.
Steht böse. Es so in deinem Testament?
Nein, natürlich nicht. So, ja, ich bedanke mich, Mensch, jetzt fällt ihr auch noch mein Deutsch hier raus, ne? Ich bedanke mich bei dir fürs Kommen.
Ich bedanke mich für deine Zeit und dass ich die Gelegenheit hatte, sehr gerne mal Hallo zu sagen.
Und wenn du da draußen irgendwas zum Erzählen hast, melde dich bei mir einfach per E-Mail an info@mallorca-menschen.com. Ich bin immer froh um Gäste, die sich selber melden, weil wer nicht in meiner Bubble drin ist, den erreiche ich irgendwie nicht. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen drauf angewiesen, auf Tipps für neue Gesprächspartner.
Ich werde dir auch nochmal den einen oder anderen
fragen. Aber her damit.
Und denk dran, ne, immer schön die Milch mitbringen dann auch. Diesmal schreibst du den Leuten noch eine Einkaufsliste dann.
Genau, das machen wir. So, ich bedanke mich bei dir. Euch da draußen einen schönen Rutsch ins gute neue Jahr, sagt man auch nicht so. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, entweder im neuen Jahr oder noch 2023.
Und vor allem ja auch frohe Weihnachten dann noch. Ne?
Dein Podcast kommt.
Ach, der kommt
nach
dann
Weihnachten.
Nach Weihnachten vor Silvester.
Genau.
Okay, ja gut, dann hoffe ich, hattet ihr schöne Weihnachten.
Ja.
Denkt immer dran, die besten Geschenke liegen nicht unterm Baum, sie sitzen mit euch am Tisch.
Genau. Dankeschön. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.